Also, das wäre diese eine Sache gewesen, die wir da uns angeschaut haben. Der lebendige Glaube rechnet mit den Möglichkeiten Gottes. Ich glaube an den Gott, der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Übrigens ein ganz schönes Wort auch für Seelsorge in allen möglichen Bereichen. Immer wenn mir Leute auch begegnen, und ich kenne es aus meiner eigenen Lebensgeschichte, dass Leute oft sagen, Gott, ich bin kalt. Sagt er, macht nichts, ich bin ein Backofen voll Liebe. Und Gott, ich bin so hart, sagt er, ich bin richtig knuddelig. Und andere sagen, Gott, ich bin so weich, so ein pflaumenweicher Typ, sagt Gott, ich bin knallhart. Also es gibt keinen Mangel, kein Defizit, wo Gott nicht etwas von sich dagegen setzen würde, wo Gott nicht sagen würde, wenn dir es fehlt, wenn es bei dir nicht da ist, ich bringe es hervor in dir, ich schaffe es, ich rufe dem, was nicht ist, dass es sei. Nenn mir irgendeinen Mangel oder Defizit, ich kann das beheben und dem, was nicht ist, schaffen, dass es sei. Und dann sagen wir auch hier, dass der Abraham einen Glauben hatte, wo der Paulus sagt, er wurde nicht schwach im Glauben. Wie gesagt, er lässt Genesis 16 aus, er hat sehr wohl einen gewaltigen Hänger gehabt, aber auch dafür gesorgt, dass Gott dann erst 13 Jahre später wieder kommt. Und er ist sehr wohl nicht tüchtig gewesen und treu. Er ist schwach geworden. Später nicht. Beim zweiten Mal, als Gott ihm die Verheißung erneuert, hält er sich dran fest und sagt, okay, ich kann jetzt sowieso nichts mehr machen, jetzt sehe ich, was passiert. Und mein Schlüsselsatz dazu heißt, ich brauche keinen starken Glauben. Ich brauche einen starken Gott. Und Kleinglaube ist kein kleiner, geringer oder schwacher Glaube, sondern ein Glaube, der Gott klein macht. Und mein ganz schlichtes Beispiel ist immer unser schöner Stausee, der wird vielleicht heuer auch wieder zufrieren. Das ist Verheißung, nicht Leistung. Und dann werdet ihr alle hier heroben ganz nervös werden. Denn sobald eine Eisdecke drauf ist, wollt ihr Eislaufen gehen da unten. Ich kenne euch. Und dann würde ich sagen, Leute, es trägt noch nicht. Die Decke ist erst 2-3 Zentimeter, ist gerade mal zugemacht oder 5 Zentimeter. Es hält nicht aus. Wir haben Glauben, sagt ihr. Bibelschüler haben immer mehr Glauben als ihre Lehrer. Immer, grundsätzlich. Wir haben Glauben. Dann sage ich, was sollt ihr machen? Ja, wir warten noch 2-3 Tage und beten und fasten. Sage ich, haha, die 2 Kilo machen erstens auch keinen Unterschied aus. Und nach 2 Tagen ist das Eis, ich kenne den See, erst 10 Zentimeter dick. Es braucht noch 2 Wochen, glaubt mir. Nein, wir haben Glauben. Natürlich geht ihr runter. Ich komme mit, weil ich kein Schuft bin. Ihr tretet mit großem Glauben, starkem Glauben auf dünnes Eis. Und Wolfgang, Anni und ich, wir haben die Arbeit, können euch rausfischen, zum Trocknen aufhängen. Und du brauchst keinen starken Glauben, du brauchst einen starken Gott. Und du kannst mit wenig Glauben auf dickes Eis treten und wirst sehen, es trägt. Und du kannst noch so starken Glauben haben und trittst damit auf dünnes Eis und wirst sehen, brichst ein. Muss man sich klar machen. Darum ist auch alles, wo man sagt, ich muss es nur intensiv glauben, ich muss nur ganz stark im Glauben sein, ich muss das, dann passieren diese Dinge, halte ich überhaupt nichts davon. Denn dann liegt es wieder an mir. Und ich weiß, dass Leute krank geworden und krank geblieben sind an dieser Forderung, sie müssten einen starken Glauben haben. Hätten sie genügend Glauben, würden sie auch gesund werden. Hätten sie Glauben, wären sie nicht depressiv. Hätten sie Glauben, bräuchten sie keine Medikamente. Kannst du alles in die Tonne treten. Gelegentlich passiert's, dass Heilung geschieht, weiß ich auch. Haben wir auch erlebt hier im Haus, ist nicht das Thema. Sondern die Sache ist ganz schlicht. Es ist keine Sache, die Gott uns auf Dauer versprochen hat. Und Abraham lernt hier, ich muss mich auf Gott verlassen. Der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Und er ist stark im Glauben gewesen und er gibt Gott die Ehre. Aber wie gesagt, die Stärke liegt in Gott, nicht in seinem Glauben. Aber er gibt einem starken Gott die Ehre. Und er weiß aufs alles Gewisseste, was Gott verheißt, kann er auch tun. Und darum ist er ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und dass es ihm zugerechnet worden ist, nicht allein um seinetwillen, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat. Auf einmal schlägt Paulus eine ganz große Kurve und es kommt noch ein wichtiger Vers in Kapitel 4, Vers 25. Welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt? Stellen sich manche die Frage, warum wurde Jesus denn wegen unserer Rechtfertigung willen auferweckt? Nicht? Wenn normalerweise sagen, Jesus stirbt für unsere Sünden, damit wir gerechtfertigt werden. Aber hier steht, er wird um unsere Sünde willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Nun, die Antwort ist nicht so schwierig. Jesus wurde auferweckt, um uns unter anderem die Bedeutung seines Todes zu erklären. Wäre er nur gestorben, dann wäre es ein Opfer gewesen, das Gott auch angenommen hat. Nur wir wüssten nichts davon. Nach außen hin war das ein Scheitern, das stimmt. Ein Desaster. Die Jünger verräter, der Verleugner, weggelaufen. Judas ein Verräter. Sieg auf der ganzen Linie des Bösen. Untergang, Ende, aus. Und sie selbst hocken hinter verschlossenen Türen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Bis Jesus bei ihnen erscheint und es ist der Auferstandene, der die Bedeutung seines Todes erklärt. Darum nimmt sich Jesus die Leute auch nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt 40 Tage zur Brust, um ihnen zu erklären, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Der Tod, das Kreuz allein, ist noch keine Botschaft. Das Kreuz bleibt für sich genommen unverständlich. Nur der Lebendige kann den Kreuzestod deuten und erklären. Und darum ist es für andere Zweige, vor allem auch in der evangelischen Kirche, da weiß ich ein bisschen besser, ein Unsinn zu sagen, die Mitte, sind noch konservativere Leute, bei der Mitte des Evangeliums handelt es sich um die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung aus Glauben ist die Mitte des Evangeliums. Der Kanon im Kanon, wie es oft gesagt wird. Zentrum der Schrift. Nur, dass dieses Opfer angenommen ist und dass dieser Sühnetod vor Gott zählt und gilt, und dass Gott dieses Opfer angenommen hat, das erfahre ich nur durch den auferstandenen Herrn. Der Tod Jesu allein ist stumm und kalt. Und das, was Jesus vorher mal gesagt hat in den Evangelien, das haben sie längst wieder vergessen gehabt, beziehungsweise es steht überhaupt nur drinnen, weil der Auferstandene erklärt, was sein Tod bedeutet. Darum ist jeder Gedanke, der sagt, also ja, Hauptsache wir wissen um die Rechtfertigung aus Glauben, das weißt du nicht ohne Auferstehung. Das weiß man nur durch die Auferstehung. Nur der lebendig gemachte Herr kann die Bedeutung seines Todes erklären. Und so schlägt also Paulus diesen großen Gedanken über Abraham. Er sagt, wir werden Gerechtigkeit bekommen, wir zugerechnet. Ohne Beschneidung. Ohne Gesetz, wiewohl das Gesetz gültig bleibt. Und wir haben einen Gott, und das macht dann Abraham deutlich, der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Und so brauche ich am Ende des Tages keinen starken Glauben, sondern ich brauche einen starken Gott. Ich brauche einen Gott, der Leben aus dem Nichts hervorrufen kann, und ich brauche einen Gott, der Leben aus dem Tod hervorrufen kann. Und beides ist bei Abraham der Fall. Der Isaak kommt aus ihren erstorbenen Leibern und Isaak hätte Gott auch vom Tod erweckt, wenn Abraham ihn wirklich hätte opfern müssen. Aber die entscheidende Sache ist nicht der starke Glaube, sondern ein starker Gott, ein Gott, der fähig ist, ein Gott, der able ist, wie die Engländer sagen. El Shaddai, Gott der Allmächtige, Gott, der es wirklich hinkriegt und der es schafft. Das ist das Thema hier. Und dann schließt der Paulus diesen Abschnitt oder Gedanken mit einem nächsten, das ist der Punkt C auf Seite 4 oben, Friede mit Gott und Zugang zum Leben. Also Friede mit Gott und Zugang zum Leben. Ganz schöner, feiner, sehr tröstlicher Abschnitt. Also, das Opfer, das gebracht wurde, das Sühnopfer, der Preis, der bezahlt wurde, und dann umkleidet mit der Gerechtigkeit Gottes, Christi, wieder schön. Und jetzt passiert auch etwas an unserem Inneren. Und er fängt an, wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Und wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen. Also Friede mit Gott und Zugang zum Leben. Das ist jetzt das Thema. Und auch hier, das ist alles nicht vertrackt, das ist Klartext. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben, das deutet auf Gewissheit des Heils hin. Wir sind gerecht geworden, wir bleiben gerecht geworden. Die griechische Sprachform deutet auf Dauer. Da hat etwas begonnen und dauert an. Hört nicht mehr auf. Wir haben Frieden mit Gott. Heißt auf Deutsch ganz was Einfaches. Für den, der des Glaubens ist, hat sich die Tür zur Hölle ein für alle Mal und endgültig geschlossen. It's over and out. Du bist im Heil, du bleibst im Heil. Mehr noch, sagt er, wir haben Zugang zu einer Gnade, in der wir jetzt stehen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Diese Heilsgewissheit, lateinisch wird sie dann Certitudo genannt. Das haben die Reformatoren immer so unterschieden. Wir haben also Heilsgewissheit. Und dann gibt es wieder Pfarrer, das sind recht interessante Menschen, die sagen, ja, Heilsgewissheit haben wir schon, aber keine Heilssicherheit. Und ich sage, was meinst du damit? Ja, und dann eiern sie wieder fröhlich rum. Ja, unter diesen und jenen Umständen, und die Sonntagspredigt hat mich auch ein bisschen nervös gemacht zu dem Thema, geht das wieder verloren? Und dann, also wir haben Heilsgewissheit, aber keine Sicherheit. Denn, das haben die Reformatoren auch gesagt, es gibt keine Securitas. Aber, und das wird nie dazu gesagt, es gibt keine Heilssicherheit aus eigenem Werk. Und das ist wieder völlig logisch. Dein Werk hat nie ausgereicht, um dir das Heil zu beschaffen. Und deine guten Werke und deine fromme Leistung, die alles herzlich willkommen ist, reicht auch nicht aus, um dein Heil zu sichern. Du kannst immer nur sicher sein, weil Gott für dich eintritt. Du kannst immer nur sicher sein, weil er sich für dich verbirgt. Du kannst immer nur sicher sein, weil er für dich die Hand ins Feuer legt. Wenn es auf dich ankommt, kommst du nicht im Heil und bleibst du nicht im Heil. Wenn es auf Gott ankommt, darum habe ich dieses Ding da produziert, da über Heilsgewissheit, bei Gott in guten Händen. Wenn es auf Gott ankommt, bist du sowohl gewiss als auch sicher. Aber du selbst kannst für dich nicht die Hand ins Feuer legen. Auch was du tust als Christ, reicht nicht aus, um dein Heil zu sichern. Was du tust, was er tut, schon. Habt ihr es? Einer, bitte ja sagen, dann mache ich weiter. Mehr noch, wir haben Frieden. Airo im Griechischen, man spricht wieder miteinander. Eirene ist der Friede. Wir haben Zugang zu Gott und sind versöhnt mit Gott und leben jetzt in einem harmonischen Verhältnis. Friede heißt auch gutes Einvernehmen, Unbedrohtheit. Ich komme gleich nochmal auf die Heilsgewissheit zurück, denn ihr habt ein paar Fragen. Und dann sagt er, aber ich möchte zuerst diese beiden Verse festklopfen. Zugang zur Gnade, in der wir jetzt stehen. Charis, wir betreten einen Raum und da dürfen wir gelöst sein, freudig sein, gelassen sein, beschenkt mit dem Reichtum Gottes. Wir empfangen Fülle. Kolosserbrief kann es ganz schön sagen, hat euch der Freddy sicherlich alles haarklein erklärt. Denn in ihm wohnt die Fülle, ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. An dieser Fülle habt ihr teil. Und zwar nicht ein Zehntel, zwei Zehntel, drei Zehntel, sondern die ganze Fülle Gottes, die in Christus war, die wurde auch an euch ausgeteilt. Das heißt das hier. Also du hast nicht bloß einen Teil bekommen, sondern es wurde alles an dich ausgeteilt. Also, gerecht geworden, bleibst gerecht, hast Frieden, denn der Friede wurde am Kreuz gemacht. Und jetzt hast du Zugang zu einem Bereich der Gnade. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Und das weiß ich auch. Wie ich lebe in diesem Bereich, entscheidet natürlich, ob bei mir etwas verbrennt oder so gut ist, dass Jesus sagt, komm, das bringst du mit in die Ewigkeit. Das war richtig klasse. Ob bei mir etwas zurückbleiben muss, weil es untauglich ist. Oder wenn ich mich von Christus immer wieder löse in dem Sinn, dass ich da dann ja keine Frucht bringe oder lauter so einen Klump zusammendrehe, wo Jesus sagt, das kann ich nur verheizen. Das heißt, du betrittst einen Raum, in dem du bleibst. Aber was du in diesem Raum machst, das kann verschieden sein. Und da gibt es Dinge, die taugen nichts, da haben wir Jahre verschwendet, da haben wir womöglich aufs falsche Pferd gesetzt und uns um Dinge gekümmert, die Jesus uns nie versprochen hat und ständig doch danach gegriffen haben und Jesus sagt, das kann ich nicht in der Ewigkeit brauchen, das verbrennt. Aber du wirst gerettet wie durchs Feuer hindurch. Du kommst ein bisschen angesenkt an, aber du wirst gerettet wie durchs Feuer hindurch. 1. Korinther 3, ab Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist in Christus. Und es soll jeder dazu schauen, wie er auf diesem Grund baut, denn welches Werk eines Einzelnen ist, was sein Werk wert ist, das wird das Gericht beweisen. Ist es Holz, Heu, Stroppel, verbrennt der ganze Trödel, ist es Gold, Perlen, Silber, edle Steine und so weiter, bleibt erhalten, bleibt bewahrt. Das heißt, in diesem Raum der Gnade, da kann es dem einen passieren, dass er ein Leben mehr verschludert und der andere lebt geistlicher. Aber die Sicherheit und die Gewissheit, die geht von Gott aus. Und mit deinem Werk kannst du dein Heil nicht sichern. Und du brauchst auch keine Angst zu haben, dass du das Heil verlierst. Es kann Frucht verloren gehen. Krone kann verloren gehen. Berufung kann verloren gehen. Du kannst ein lausiges Vorbild sein. Das ist mir schon klar. Und ich wünsche das auch keinem. Aber das Heil ist gesichert. Denn die nächste Frage ist sofort die Frage nach dem Maß. Wie viel ist denn genug? Und da gibt es Leute, die sagen, ja, dreimal keine stille Zeit gemacht. Oder dann wird gleich nach der Sünde wieder ein Heiligen Geist aus dem Hut gezaubert. Andere würden sagen, nimm es nicht so eng. Heilsverlust nur bei Doppelmord mit sexueller Komponente und irgend sowas. Ne? auf einmal bist du Menschen ausgeliefert. Andere, die ein Maß für dich festlegen. Nein, nein, das Maß ist Christus. Und sein Tod reicht aus. Und das muss man festhalten, sonst kommt man in Teufelsküche im wahrsten Sinne des Wortes. Du landest, wenn du Heilsgewissheit an dein Werk und Heilssicherheit, an deine Frömmigkeit bindest, landest du im Gesetz und zwar gnadenlos und ohne Ende. Und du hast keine Möglichkeit, dich selber wieder freizusprechen. Denn dann rechtfertigst du dich wieder selber und dann fängt die Feilscherei wieder von vorne an. Nein, nein, es ist 0-1, aus, Ende der Durchsage. Ich wünsche keinem, dass er fruchtlos lebt und sinnlos und belanglos und dürr und stachelig oder irgend sowas, Wüstenchrist wird. Nur eine Sache steht auch fest. Die Leute, die in der Wüste den Glauben verweigern und Kanaan nicht erreichen, sterben in der Wüste. Aber es geht nicht zurück nach Ägypten. Ja? Das muss man wissen. Denn Kanaan wiederum, und das wisst ihr auch, ist ja nicht der Himmel. Wenn Kanaan der Himmel ist, da bleibe ich auch hier unten, das kann ich dir gleich sagen. Kanaan, das ist Kampf, Kanaan, das ist Sieg, das ist Landnahme, das ist Eroberung, das ist Milch und Honig und Trauben und so. Kanaan ist ein fruchttragendes Leben, ein Bild dafür. Ist überhaupt keine Frage. Aber der Himmel ist es nicht. Schau dir mal an, wie es in Kanaan zugeht. Geht es zu wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, mal sind sie drin, wieder draußen, drin, draußen, mal haben sie Zoff, mal fallen sie ab, dann bekehren sie sich wieder. Kanaan ist nicht der Himmel. Fröhlicher Kampf. Gleich noch zwei Verse dazu, dann haben wir das auch mitbesprochen. Römer 8, Vers 1. Ganz spannendes Wort. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn ich so absolute Begriffe lese, dann bin ich immer ganz zickig, weil ich dann sage, wenn hier steht, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, heißt das, auch wenn du noch so schlimme und schwierige Dinge erlebst und schlimme Zeiten hast, du fällst in Christus, aber nicht aus Christus heraus. Und jetzt pass mal auf. Römer 8 kommt nach Römer 7. Also solche exegetischen Feinspitze sind wir schon geworden. Römer 7, was war denn das? Dieses absolute Trauerlied von Paulus, wo er sagt, ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg's nicht hin. In mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, vollbringen. Das ist eine Katastrophe mit mir. Und er schreibt von seiner Zeit jetzt, gegenwärtig, als Christ. Das ist nicht vor seiner Bekehrung gewesen. Auf das geht er am Anfang vom Kapitel kurz ein. Jetzt sagt er, ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Ich kann zwar die tollsten Dinge denken über das Gesetz Gottes, dass es gut ist, aber da ist in mir ein Prinzip des Todes, wo er sagt, ich pack das nicht. Es zieht mich nach unten. Ich falle und falle und falle. Und es ist Präsenz, glaube ich. Römer 7. Und da in diesem Loch sieht er Licht am Ende des Tunnels und kommt mit einem Jubelschrei auf einmal heraus. Auch nach Römer 7. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt auf einmal macht der Vers Sinn. Ich habe früher immer gedacht, eigentlich hätte ins fünfte Kapitel auch ganz gut gepasst. Nicht so, sind gerecht geworden durch den Glauben und jetzt haben wir Frieden mit Gott und Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Paulus sagt, spar dir deine Luft, den Vers brauchen wir später. Den brauchst du, wenn es richtig zappenduster ist bei dir. Wenn du denkst, du hast alles vermasselt, dann sagt er, keine Verdammnis, wenn du in Christus Jesus bist. Du fällst in ihm, aber nicht aus ihm heraus. Bin mit meinem Sohn Michael einmal nach Südamerika rübergefahren, geflogen. Fahren geht schlecht. War so ein Steppke. Zeitlang war das ganz lustig im Flieger. Essen, Filme, Essen, Filme. Dann wird es langweilig, aber über den Anden kommt wieder Stimmung auf. Sturmfront, Gewitter, fasten your seatbelts. Ich sage, Michi sitzt zum Gang hin, auch anschnallen, will er natürlich nicht. Der Flieger geht inzwischen schön rauf und runter, ruckelt, schuckelt. Ich bin sehr bemüht, dass diese Bewegung zwischen Flieger und Magen eine gewisse Synchronizität behält. Bin mit mir beschäftigt. Und dann gucke ich rüber und sehe, oh, Michi ist nicht da. Ich schon so grün im Gesicht, lehne mich da in Gang rüber und sage, andere gelbe gibt es auch. Für ihn ist das Leben endlich da. Der Flieger geht rauf und runter, wie eine gigantische Hupfburg. Und er wundert sich, warum die Leute grün da herumhängen. Für ihn ist rauf und runter. Und dann verliert er den Rhythmus einmal. Ne? Und der Flieger ist unten und er ist oben. Und dann kommt der Flieger wieder hoch und er schlägt runter und schlägt auf und schlägt durch. Und ich kann nur sehen, wie der da unten da im Titicacasee verschwindet. Nein, natürlich nicht. Er hat nicht das Format, den Boden zu durchschlagen. Er ist im Flieger gefallen. Aber nicht raus. Dann kommt er natürlich zurück zum Sitzplatz und sachlich oder unsachlich, wie kleine Jungs halt nur mal so sind, der Scheißflieger, Depper der Flieger, hat so ein bisschen geblutet, schnallt sich an und ist wieder Ruhe im Karton. Aber er ist im Flugzeug gefallen und nicht raus. Du fällst in Christus, nicht aus ihm raus. Denn wenn es darauf ankäme, dass du dein Heil sichern kannst, dann hast du schlechte Karten. Es geht nicht. Und wenn du glaubst, du könntest dein Heil sichern, dann lade ich dich einmal zu mir ein für eine Woche. Und dann weißt du, du bist ein Kind der Hölle. Ich bin da ganz streng geworden, weil wir sonst immer wieder dieses Thema haben, wir landen in der Gesetzlichkeit pur. Gott hat beim Heil keine Flickschusterei betrieben, er hat was unendlich Gutes gemacht. Und ja, ich weiß auch, es gibt billige Gnade. Und ich weiß auch, Gemeindepredigern, vielleicht wird manche von euch einer so eine Spezies, denen sträuben sich die Nackenhaare, wenn du Heilsgewissheit ohne Wenn und Aber verkündigst. Womit sollen wir die Leute noch unter Druck setzen? Genau, geht nicht mehr. Das Einzige, was ich machen kann, ist, Leute, mit dem Evangelium wie dem störrischen Esel die Karotte vor der Nase herumwedeln und Leute verführen auf ein Leben, wo sie Jesus lieb haben und wo sie mit ihm leben wollen und wo sie ihn zum Leben brauchen. Ich kann das nur vor Augen stellen, ich kann einladen, ich kann sagen, komm, ich kann locken, ich kann werben, ich kann eines nicht drohen oder beschimpfen. Ich kann nur sagen, komm, lass dich drauf ein. Es macht so viel mehr Schönes in deinem Leben, wenn du aus Christus lebst. Aber ich kann dich nicht bedrohen, wie weit ist zu weit. Denn dann landest du, wie gesagt, im Gesetz. Und der eine Prediger, der ist strenger, dreimal keine stille Zeit, der andere würde sagen, nicht so wichtig, geht nicht. Notiert euch auch noch gleich den anderen Text, das, auch, das kann man Oratorium drüber schreiben, aber Römer 8, ab Vers 31, wo er dann sagt, was wollen wir jetzt dazu sagen, ist Gott für uns, wer kann denn dann wider uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will denn die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Vers 37. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Gibt es irgendetwas, das uns von Christus trennen kann? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert? Steht ja geschrieben, sagt der Paulus, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit, und jetzt lies wieder genau, durch den, der uns geliebt hat. Nein, nicht wir überwinden aus eigenem, sondern durch ihn. Und dann kommt's. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das sind Verse, die gehören im Morgen, gehören auf den Spiegel geklebt. Ich habe auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe, meine Glaubenskrise. Und stehe vorm Spiegel und sage, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wer ist denn der Fremde, der da mein Pyjama trägt? Sicherheitshalber werde ich ihn mal rasieren. Ich habe jeden Morgen meine Glaubenskrise vorm Spiegel. Inzwischen bin ich auf Lobpreis übergegangen. Denn ich danke Gott von ganzem Herzen, dass der Abbau dieser alten Hütte so zügig voranschreitet und ich dem Heil heute näher bin als gestern. So. Nee. Dein Spiegelbild, deine Lebensgeschichte, egal was du hinter dir hast, sagt nicht die Wahrheit. Lass das Wort stehen. Und das Wort sagt, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Absolut nichts. Und daran muss man sich halten. Darum bin ich so ein Fan vom Wort. Dein Herzchen, entschuldige, das ist keine Garantie. Entweder kommen aus dem Herzen sowieso Bilder von Gott, wo man sagen muss, wo hast denn das her? Oder es kommt aus deiner Lebensgeschichte, aus deinem Herzen. Da kommen dunkle Bilder von Gott womöglich. Nein, wenn du etwas Gutes über Gott erfahren möchtest, dann halt dich ans Wort. Und das Wort sagt, es ist alles gut. Es ist vollbracht, es ist bezahlt, bist gerettet, bleibst gerettet. Gott hat nicht immer Freude an dem, wie du lebst, das weiß ich auch. Aber das Heil ist eine zu heikle Angelegenheit. Da muss man vorsichtig sein. Also, wer dann noch die Sache mit Hebräer 6 und Hebräer 10 aufs Tapet bringt, würde ich genau das Gleiche sagen. Hebräer 6 schreibt vor allem darüber, dass Abfall darin besteht, dass man seine Berufung verliert und in der Wüste stirbt. Und du kannst Hebräer 6 und 4. Mose, Kapitel 13, 14, und diese sagen, diese beiden Texte, die kannst du nebeneinander stellen. Es geht beim Abfall, und da taucht das Wort zum ersten Mal in der Bibel überhaupt auf, es geht beim Abfall darum, dass man zwar genügend Glauben hatte, aus Ägypten auszuziehen, aber nicht genügend Glauben hatte, um das Land einzunehmen. Und in diesem Kontext taucht zum ersten Mal in der Bibel das Wort Abfall auf. Was der Kaleb sagt, fallt nur nicht ab vom Herrn. Das ist in dieser Krise bei Kadesh Barnea. Das ist der Knackpunkt. Und sie bleiben in der Wüste. Wie gesagt, das Ziel Gottes ist die Wüste nicht. Da sind sie furchtbar, da sind sie lästig, da treiben sie ihre Leiter in den Wahnsinn. Kirche in der Wüste ist unappetitlich. Kirche in der Wüste bedrückt die Leute, die auf das Evangelium warten um ihr Heil. Nicht die Hure, Madame Rahab, ich werde mal so genannt, darum sage ich lieber das Positive, die steht auch schon sehr ungeduldig an ihrem Fenster, als die zwei Kundschafter kommen und guckt auf die Uhr. Ah, auch schon da. Bisschen spät. Seit 40 Jahren warten wir auf euch. Jedes Jahr sehen wir euch da oben am Horizont herumziehen. Feiert wohl Kirchenjahr, hä? Alle Jahre wieder um den gleichen Kaktus. Mit vielen Aktionen, Tamtam und Adventmärkten, Bewegung, aber keine Richtung. Wüste, Kirche in der Wüste. Und Leute, die auf das Heil warten, werden ums Heil betrogen. Weil Gott sagt, den Zirkus, den ihr hier aufführt, den kann man keinem Verlorenen zumuten. Denn dahin muss ich Leute nicht führen, dass sie von euch dieses Gemecker, Gemurre und Gemotschka mitkriegen. Aber es geht, wie gesagt, um diese Sache, auch Hebräer 6. Nicht um das Heil zu verlieren, sondern dass Gott, und das macht er schon, einen Point of No Return festlegen kann. Und jemanden sagt, du bist auf Erden nicht mehr brauchbar. Du kommst heim. Ananias und Sapphira müssen nicht verloren sein. Sondern Ananias und Sapphira können Leute sein, wo Gott sagt, ich kann euch auf dieser Welt nicht mehr brauchen. Ihr kommt nach Hause. Hier richtet ihr nur noch Schaden an. Muss eine Geschichte, ich weiß nicht, was Armin darüber gesagt hat, aber es ist wurscht. Dass man sich das mal klar macht. Dass wir eine Berufung hier haben und Gott sagt, da hätte ich gerne fitte Leute, nicht unbedingt schwierige. Und Gott kann einen Point of No Return setzen, wo er sagt, dir erlaube ich keine Buße mehr. Und dem Volk wird in der Wüste auch keine Buße mehr erlaubt. Gott sagt, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, ihr sterbt in der Wüste. Das kann er machen und das tut er auch. Aber er schickt sie nicht zurück nach Ägypten. Nicht ins Land des Todes. Nicht unter die Sklaverei unter Pharao, denn dafür steht Ägypten. Ihr dürft Kaffee trinken gehen, das ist auch gut.